NDR Info. Echo des Tages.
Dieser Sonntag ist Tag 3. Tag 3 des EU-Gipfels in Brüssel. Und noch immer ringen die Mitgliedstaaten um das geplante Hilfspaket gegen die Folgen der Corona-Krise. Warum es so schwierig ist, eine gemeinsame Linie zu finden und ob der Gipfel vielleicht sogar noch scheitern könnte, darüber sprechen wir gleich mit den Korrespondenten in Brüssel. Frankfurt schaut zurück auf eine Nacht voller Krawall. Polizisten sind dort in der Innenstadt in einen regelrechten Flaschenhagel geraten letzte Nacht. Das Bürgerkriegsland Syrien wählt ein neues Parlament und der Zentralrat der Juden in Deutschland wird heute 70. Das sind die Themen. Mein Name ist Michael Latz. Schönen guten Abend. Dass es kein einfacher EU-Gipfel werden würde, das war schon vor dem Treffen klar. Dass aber auch am Abend des dritten Gipfeltags noch nicht absehbar ist, ob und welches Ergebnis bei dem Treffen herauskommen könnte, das überrascht dann doch ein bisschen. Zu unterschiedlich sind die Positionen, wenn es um den geplanten Hilfsfonds für die Folgen der Corona-Pandemie geht. 750 Milliarden Euro für den Wiederaufbau sollten es werden. Aber noch immer geht es im Kern um die Frage, wie viel Geld die EU den gebeutelten Mitgliedstaaten als Zuschuss zur Verfügung stellen soll und wie viel als Kredit und unter welchen Bedingungen. Und statt im Plenum sitzen die Staats- und Regierungschefs eher in kleiner Runde zusammen und beraten. Astrid Korall fasst den Tag in Brüssel zusammen.
Der Sondergipfel in Brüssel zieht sich in die Länge. Eigentlich wollten sich alle Staats- und Regierungschefs am Mittag treffen und weiter über den Corona-Wiederaufbaufonds und den Haushalt für die kommenden 7 Jahre verhandeln. Der Beginn wurde aber immer wieder verschoben, da zunächst nur in kleinen Runden mögliche Kompromisslinien ausgelotet wurden. Mittendrin Bundeskanzlerin Angela Merkel. Schon am Vormittag hatte sie die Erwartungen erneut gedämpft.
Es gibt viel guten Willen, aber es gibt auch viele Positionen und so werde ich mich mit dafür einsetzen, aber es kann auch sein, dass es heute zu keinem Ergebnis kommt.
Angela Merkel hatte da mal wieder eine längere Nacht hinter sich. Gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte sie versucht, mit den Regierungschefs aus den Niederlanden, Dänemark, Schweden, Österreich sowie aus Finnland einen Kompromiss zu finden. Es war, wie es hinterher hieß, ein hartes Treffen ohne großen Erfolg. Und so rief Emmanuel Macron heute dazu auf, eine Lösung zu finden. Er halte das noch für möglich, aber Kompromisse dürften nicht auf Kosten europäischer Ambitionen gemacht werden.
Je pense que c'est encore possible, mais ces compromis, je le dis très clairement, ne se feront pas au prix de l'ambition européenne.
Die Streitpunkte sind auch an Tag 3 des Gipfels die bekannten. Sollen in den künftigen Haushalt und den Wiederaufbaufonds tatsächlich rund 1,8 Billionen Euro fließen? Und wie viele Gelder aus dem Hilfspaket sollen als Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen, vergeben werden? Und wie viele als Kredite? Die sparsamen 4, allen voran der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte, wollen weniger Zuschüsse verteilen als bislang geplant. Und sie verlangen Reformen in den Ländern, die das Geld erhalten, sowie eine Kontrolle über die Auszahlung der Mittel. Ratspräsident Charles Michel war ihnen mit neuen Vorschlägen gestern entgegengekommen, aber offensichtlich noch nicht weit genug. Im Laufe des heutigen Tages sprach Österreichs Kanzler Sebastian Kurz von Fortschritten in einigen Punkten.
Ich glaube, dass es möglich ist, bei diesem Gipfel ein Ergebnis zustande zu bringen. Aber ja, es ist noch immer ein Stück weit Weg zu gehen.
Am stärksten von den Corona-Hilfen würden nach jetzigem Stand Spanien und vor allem Italien profitieren. Der Regierungschef Giuseppe Conte kritisierte den Widerstand der sparsamen 4 und hofft auf ein baldiges Ergebnis. Das sei im Interesse aller. Die Verhandlungen zu vertagen wäre für niemanden gut.
Nell'interesse di tutti, rimandare questa partita non giova a nessuno.
Doch es gibt noch eine Hürde, die einer Einigung nach wie vor im Weg steht. Die Niederlande und andere EU-Staaten wollen, dass Gelder gekürzt werden können, wenn sich Länder nicht an rechtsstaatliche Prinzipien halten. Polen, aber vor allem Ungarn, lehnen das vehement ab. Regierungschef Viktor Orban kritisierte Mark Rutte direkt. Er wisse nicht so Orban, was der persönliche Grund des Niederländers sei, ihn oder Ungarn zu hassen.
I don't know what is the personal reason for the Dutch Prime Minister to hate me or Hungary.
Xavier Bettel aus Luxemburg pocht dagegen auf einen Rechtsstaatmechanismus. Es sei nicht zu akzeptieren, dass das Rückgrat der Union, nämlich ihre Werte, von manchen in Frage gestellt werde.
On peut pas accepter que la moelle épinière, l'épine dorsale, la colonne vertébrale en fait de cette union, qui est celle des valeurs, soit mise en jeu et remise en cause par certains.
Im Übrigen, so Bettel, habe er in 7 Jahren als Ministerpräsident selten so diametral entgegengesetzte Positionen in so vielen Punkten gesehen wie bei diesem Gipfel. Ob diese Positionen heute noch zusammenkommen, das ist weiterhin die große Frage.
Ende offen also beim EU-Gipfel in Brüssel. Dabei hat es ja vor dem Treffen nicht an großen Worten gefehlt, um zu zeigen, wie wichtig eine Einigung sein würde. Von der schwersten Krise für Europa seit dem Zweiten Weltkrieg war schließlich die Rede. Ralf Siener verfolgt den Gipfel in Brüssel. Vor dem Treffen, da hat auch Kanzlerin Merkel die Latte hochgelegt. Jetzt schließt sie selbst ein Scheitern des Gipfels nicht mehr aus. Hat sie sich da verhoben?
Naja, Angela Merkel dachte, das ist die größte Krise aller Zeiten und deshalb müssen wir jetzt auch alle groß denken und das werden auch alle tun und da war sie etwas überoptimistisch. Vor allen Dingen hatte sie kalkuliert, gerade die Niederländer kennen mich ja gut als Anhängerin der schwarzen Null, ich bin doch selber eine Sparfüchsin. Und wenn Mark Rutte, mein niederländischer Kollege, sieht, dass selbst ich mich um 180 Grad gedreht habe und jetzt sozusagen alles auf die Karte Europa setze, als Signal an China, als Signal an den EU-Hasser Trump, dann zieht Rutte mit. Und da war sie ein Stückchen zu optimistisch.
Aber war das nicht ein Widerstand, den man hätte kommen sehen müssen, gerade weil Deutschland ja bisher auch einen ähnlichen Standpunkt wie die Niederlande vertreten hat?
Durchaus. Also es war klar, es würde kein leichter Weg, aber Merkel dachte, angesichts dieses dramatischen Einbruchs in Ländern wie Italien, also eine der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt, Spanien, Portugal, Griechenland, Zypern, Malta, und angesichts der Tatsache, dass die Niederlande ja selber die Exportnation sind, die an diese Länder verkaufen wollen und die Produkte aus diesen Ländern beziehen, um ihre Sachen selber herstellen zu können. Angesichts dieser Verzahnung würde Rutte dann doch leichter nachgeben. Und da hat sie sich getäuscht. Heute Nacht ist sie ja zu ihm hingegangen mit Macron und sie haben auf ihn eingeredet, gesagt, Marc, gib dir einen Ruck, sei doch um Himmels Willen jetzt nicht kleinkariert in dieser historischen Situation. Aber Marc Rutte blieb knallhart und Merkel und Macron zogen frustriert von dann.
Dabei gab es ja reichlich Appelle, wie wichtig denn jetzt nach dem Corona-Zusammenbruch Solidarität sein müsste. Wenn es Ländern wie Italien schlecht geht, dann kann es anderen Ländern nicht gut gehen. Das ist die Formel, auf die es gebracht wurde. Warum überzeugt das Österreich, Dänemark, Schweden, Finnland und die Niederlande nicht?
Das sehen die natürlich auch. Die wissen das. Sie wissen, dass es Firmen gibt in Österreich, in der Bundesrepublik, in den Niederlanden, die zu 80% ihrer Vorprodukte aus Norditalien beziehen. Und dass, wenn diese mittelständischen Betriebe in Italien den Bach runtergehen, dass sie da massive Schwierigkeiten haben. Aber es geht um die Höhe des Geldes. Diese Länder wie die Niederlande und Österreich sagen, Kredite geben wir ihnen gerne, aber Zuschüsse, Spendengelder, wie bitte? Also wenn das sein muss, dann wenig, ganz, ganz wenig Milliarden nur. Und unter strengsten Auflagen, bei den Auflagen ist Angela Merkel durchaus bei und sagt, gut, machen wir eine Notbremse, wenn ihr das Gefühl habt, in Italien läuft das nicht gut, da fließt das in mafiöse Kanäle oder wie auch immer, kann man sofort die Überweisung stoppen. Aber wir müssen ein deutliches Signal setzen. Und wenn ihr diesen Corona-Hilfstopf mit den Spendengeldern jetzt sozusagen auf einen Witztopf runterverhandelt, dann ist das psychologische Signal dahin. Und dieses psychologische Signal muss heißen, Europa hält in seiner härtesten Krise zusammen. Das ist gerade wichtig, weil Trump im Weißen Haus sitzt, weil China lauert, weil Russland lauert. Und wenn ihr jetzt zu kleinkariert seid, dann verspielen wir eine historische Chance.
Kurze Einordnung noch zum Schluss. Wenn der Gipfel scheitern sollte, was hat das für Folgen für die deutsche Ratspräsidentschaft?
Das wäre ein Desaster für die Ratspräsidentschaft und damit wäre auch Angela Merkel stark beschädigt.
Danke, Ralf Siener, für diese Einordnung zum EU-Gipfel. Heute vor 70 Jahren, da wurde in Frankfurt am Main der Zentralrat der Juden in Deutschland gegründet. Wegen der Corona-Pandemie wird das Jubiläum allerdings nur im Internet gefeiert. Dabei gäbe es vieles, auf das sich durchaus zurückschauen ließe. Denn bei der Gründung des Zentralrats, da lagen vielerorts noch die Kriegstrümmer auf den Straßen und seit dem Holocaust waren gerade einmal 5 Jahre vergangen. Heute vertritt der Zentralrat mehr als 100 jüdische Gemeinden in Deutschland mit etwa 100.000 Mitgliedern. Ich habe vor der Sendung mit Michael Fürst gesprochen, dem Vorsitzenden des Niedersächsischen Landesverbands der jüdischen Gemeinden. Herr Fürst, wenn Sie heute Bilanz ziehen sollten, was ist die wichtigste Leistung des Zentralrats?
Also ich glaube schon, dass die Erfolgsgeschichte des Zentralrates über die 70 Jahre tatsächlich eine Erfolgsgeschichte ist. Man darf hier nicht verkennen, die Gründung 1950 geschah zu einem Zeitpunkt, als niemand davon ausgehen konnte, dass Judentum in Deutschland jemals wieder existieren könnte, bis auf wenige Versprengte, vielleicht wenige Zurückgekommene. Dass wir heute wieder in Deutschland über jüdische Gemeinden in jeder kleinen und mittleren, in den großen sowieso Städten verfügen, dass wir über eine Vielzahl von Rabbinern verfügen in Deutschland, dass wir wieder jüdisches Leben in allen Bereichen haben, dass wir verschiedene Richtungen des Judentums wieder in Deutschland haben. Das konnte sich keiner vorstellen. Und ich bin nun derjenige wahrscheinlich, der am meisten davon heute noch weiß, denn ich bin der dienstälteste jüdische Verbandsvorsitzende in Deutschland seit 1980. Deswegen kenne ich also auch noch diejenigen, die schon lange verstorben sind, die aber zu den Gründern dieser Erfolgsgeschichte gehören. Und deswegen kann ich mit Fug und Recht sagen, Jungs, ihr habt alles gut gemacht.
Es war ja auch ein sehr mutiger Schritt, nach dem Nationalsozialismus und der Shoah jüdisches Leben in Deutschland zu bewahren. Wenn wir mal auf heute schauen, wo sehen sich die jüdischen Gemeinden in Deutschland heute?
Wir stehen mitten in der Gesellschaft. Das sage ich ganz bewusst auch deswegen, weil wir natürlich auch mitten in der Gesellschaft wieder Antisemitismus haben. Wir haben eine Struktur, die wirklich auch im jüdischen Bereich von links nach rechts geht. Im Politischen sind wir unabhängig und wertneutral. Ja, wir fühlen uns als Staatsbürger dieses Landes seit Jahrzehnten eigentlich schon, aber immer mehr.
Sie haben es schon angedeutet, ein Thema, das nie ganz weg war und zuletzt wieder stärker in den Vordergrund getreten ist, Antisemitismus. Welche Spuren und welche Folgen hat zum Beispiel der Anschlag auf die Synagoge in Halle hinterlassen?
Na, Halle hat uns schon berührt, weil damit fast eine ganze jüdische Gemeinde ausgelöscht worden wäre, was in der ganzen Welt zu einem Aufruhr hätte geführt, zu einem Schrei geführt hätte. Halle hat uns bedenklich gestimmt, führt aber nicht dazu, dass wir den Glauben an diese Demokratie verlieren.
Glauben Sie, es wird nur eine Zeit geben, in der Polizeischutz für jüdische Schulen oder für Synagogen nicht mehr nötig sein wird in Deutschland?
Wir haben in Niedersachsen weitestgehend keine Bedenken bezüglich der bestehenden Sicherheitsfragen. Das heißt also, wenn die Polizei meint, sie muss an den Feiertagen Polizeiwagen vor die Synagogen stellen, vor die Gemeindezentren stellen, dann ist es eine Entscheidung der Polizei, die wir natürlich auch akzeptieren. Aber wir freuen uns eigentlich, dass wir in Niedersachsen damit sehr wenig zu tun haben mit diesem Problem. Ich glaube nicht, dass es jemals eine Zeit geben wird ohne Antisemitismus. Dies ist keine deutsche Frage, ganz im Gegenteil. Wir haben Antisemitismus in anderen Ländern viel mehr. Es wird Antisemitismus deswegen immer geben, weil immer ein Schuldiger für irgendetwas gesucht wird. Und der Jude ist nun einmal ein Begriff in der ganzen Welt und das ist, sage ich mal, derjenige, der schuld an allem ist.
Sagt Michael Fürst vom Landesverband der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen im Echo des Tages. Große Überraschungen, was das Ergebnis angeht, die erwartet eigentlich niemand von der Parlamentswahl in Syrien. Zum dritten Mal seit Beginn des Bürgerkriegs dürfen die Syrer heute ihre Stimme abgeben. Es geht darum, den demokratischen Anstrich zu wahren, sagen die Kritiker. Präsident Assad dürfte es aber auch darum gehen, zu zeigen, wer nach dem langen Bürgerkrieg in weiten Teilen des Landes immer noch das Sagen hat. Björn Blaschke berichtet aus Kairo.
Die Staatsmedien sind voller Stimmen, die das hohe Lied auf die Parlamentswahl in Syrien singen. Heute wählt Syrien und siegt. Wie Syrien militärisch gesiegt hat, siegt unser Land heute ebenso auf politischer Ebene. Wir zählen auf die neuen Parlamentsabgeordneten und hoffen, dass sie die Hoffnungen und Sorgen unserer Bürger ins Parlament tragen. Dabei sind die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger Syriens groß. Fast 9 Jahre Krieg haben die Menschen im Land ausgelaugt. Große Teile der Städte liegen in Trümmern. Dazu wurde die Wahl zu einem neuen Parlament in der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrise der 20-jährigen Amtszeit von Bashar al-Assad ausgeschrieben. Denn es fehlen Auslandsinvestitionen, der Westen hat Sanktionen verhängt, die Korruption blüht. Die Folge von Wirtschaftskrise und Krieg, mehr als 80% der syrischen Bevölkerung leben nach Angaben des UN-Welternährungsprogramms in Armut, sind abhängig von Lebensmittellieferungen. Bei all dem versuchen die politischen Verantwortlichen, allen voran Präsident Bashar al-Assad, den Schein von Normalität wachzuhalten, auch mit der Parlamentswahl. Das Signal, Assad halte das Heft in der Hand und binde sein Volk ein. Walid Mualim, Außenminister Syriens, äußerte sich bei seiner Stimmabgabe genau in diesem Sinne. Diese Verfassungsverpflichtung zu Wahlen bestätigt den demokratischen Kurs in Syrien und dass unser Volk dazu entschlossen ist, das Land von jeder illegalen ausländischen Präsenz und vom Terrorismus zu befreien. Das wiederum unterstreicht, dass Syrien seine nationale Souveränität ausübt und jede ausländische Einmischung in seine inneren Angelegenheiten ablehnt. Der Ausgang der Wahl ist völlig klar. Um die insgesamt 250 Parlamentssitze haben sich ausschließlich Kandidatinnen und Kandidaten beworben, die systemkonform sind. Ob auf der Einheitsliste oder als sogenannte Unabhängige. Wirklich unabhängige Politiker gibt es in Syrien nicht. Sie gelten alle als Ja-Sager. Als bedeutsames Kriterium für die Bewertung der Wahl gilt die Beteiligung. 2016 hat sie bei 57% gelegen. Dahinter darf Assad nicht zurückfallen, denn das würde zeigen, dass das Volk nicht hinter dem Präsidenten und seinen Wahlen steht.
18.45 Uhr im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Bars und Restaurants haben zwar wieder geöffnet, aber wer im Club zum Beispiel zu lauter Musik feiern will, der muss noch warten. Das ist leider überall so, auf unbestimmte Zeit. Zuletzt hat das in vielen Städten dazu geführt, dass junge Leute sich bei gutem Wetter draußen unter freiem Himmel treffen und auf öffentlichen Plätzen feiern. In den vergangenen Wochenenden, da war das auch auf dem Opernplatz in Frankfurt so. Gestern Abend aber kippte dort die Stimmung. Flaschen flogen auf Polizisten, für Treffer gab's Applaus. 39 Menschen hat die Polizei daraufhin festgenommen. Anna Vogel war am Tag danach auf dem Opernplatz.
Glasflaschen, Plastikflaschen, aufgerissene Sixpack-Verpackungen und umgeworfene Mülltonnen, soweit das Auge reicht. So sieht es am frühen Sonntagmorgen auf dem Frankfurter Opernplatz aus. Es ist das, was übrig geblieben ist von einer Nacht voll von Randalen und Ausschreitungen. Der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswil nennt das einen traurigen Höhepunkt in der Gewalt gegen Polizisten in Frankfurt.
Wir hatten sowohl Flaschenwerfer, aber auch, und das schmerzt mich ganz besonders, eine komplette Menschenmenge von ca. 500 bis 800 Menschen, die sich gegen die Polizei gestellt hat, die Flaschen geworfen haben, die gejohlt haben, die Beifall geklatscht haben, wenn Treffer erzielt worden waren. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schlimm und macht mich fassungslos.
Zunächst hätten rund 3000 Leute friedlich am Opernplatz gefeiert. Auch weit über Mitternacht hinaus, so der Polizeipräsident. Dann habe es gegen 3 Uhr eine Schlägerei gegeben, bei der die Polizei eingeschritten sei. Daraufhin habe sich die Stimmung verändert. Die Teilnehmer der Schlägerei hätten sich gegen die Polizei gewendet, zuletzt mit bis zu 800 Personen. Mit eigenen Augen gesehen hat das der Mitarbeiter einer Security-Firma, Berhan Afci. Er erzählt am Morgen:
Stand direkt mitten auf dem Platz hier und habe das alles beobachtet, ja. Die haben angefangen, auf einmal die ganze Mülltonne zu treten und dann wahrscheinlich die Nachbarn haben die Polizei gerufen. Dann haben die Jugendlichen natürlich aufgemuckt gegen die Polizisten.
Die ersten Passanten, die am frühen Morgen das Ausmaß der Verwüstung sehen, schütteln den Kopf.
Das ist Sauerei ohne Ende. Vielleicht fehlen die Fußballspiele, weil die brauchen Randale.
Frankfurt ist eine relativ kriminelle Stadt, aber dass es Ausschreitungen gegen Polizisten in dem Ausmaß gibt, habe ich jetzt nur bei Demos mitbekommen. Also bei uns im Hotel ist auch eine Scheibe beschädigt worden mit einer Flasche. Ja, also es macht auch Angst.
Die Polizei konnte noch in der Nacht 39 Tatverdächtige festnehmen, so Polizeipräsident Bereswil. Die bisherigen Erkenntnisse?
Dass das überwiegend junge Männer waren im Alter von 17 bis 21 Jahren. Eine einzige Frau ist dabei. Von diesen 39 stammen 9 aus Frankfurt, also haben Wohnsitz hier bei uns in Frankfurt. Alle anderen 30 sind aus der näheren oder weiteren Umgebung. Der genaue Status der Personen im Hinblick, ob sie Deutsche oder Nichtdeutsche sind, das ist noch offen. Was ich aber jetzt schon sagen kann, es handelt sich vorwiegend um Männer mit Migrationshintergrund.
Einige kämen auch aus Hanau, Limburg und Offenbach zum Feiern nach Frankfurt. Auch auf den Opernplatz. Der hat sich innerhalb der letzten Wochen zu einem regelrechten Party-Hotspot entwickelt. Welche Konsequenzen nun aus den Ereignissen folgen, soll morgen auch Thema bei einer Sicherheitskonferenz in Frankfurt sein.
Im Kreis Vechta in Niedersachsen, da haben es die Gesundheitsbehörden mit einem neuen Corona-Ausbruch zu tun. Und wieder ist ein Schlachthof betroffen. Dieses Mal eine Hähnchenschlachterei der Firma Wiesenhof in Lohne. Eine sehr moderne Anlage, die erst vor einigen Jahren in Betrieb gegangen ist. Etwas mehr als 1000 Menschen arbeiten dort. Bei 66 von ihnen ist das Virus festgestellt worden. Sie und 70 Angehörige sind jetzt in Quarantäne. Der Betrieb darf aber weiterarbeiten. Das hat der Landkreis am Nachmittag bekannt gegeben. Thomas Schwierzi mit den Einzelheiten.
Weitere Tests, weitere Hygienemaßnahmen, aber der Wiesenhof-Schlachthof Oldenburger Geflügelspezialitäten in Lohne soll weiterlaufen. Das versicherten am Nachmittag Vechtas Landrat Herbert Winkel und Wiesenhof-Geschäftsführer Peter Wessjohann. Trotz der aktuell 66 neuen Corona-Fälle zeigte sich Winkel vom bisherigen Hygienekonzept des Hähnchenschlachters überzeugt und lehnte es ab, die Fleischfabrik zu schließen. Die meisten Mitarbeiter hätten sich möglicherweise in der Freizeit infiziert. Dennoch soll nun ein externes Unternehmen dafür sorgen, dass beispielsweise auch in den Pausen die vorgeschriebenen Abstände eingehalten werden. Bereits am Mittwoch sollen noch einmal alle Mitarbeiter in Lohne getestet werden. Die Kontaktpersonen der Infizierten aber nur, wenn sie Symptome zeigen. Allein im Kreis Vechta seien jetzt 70 Menschen neu unter Quarantäne gestellt worden, weitere in den Nachbarkreisen Diepholz, Kloppenburg, Osnabrück und Oldenburg. Weil die aktuelle Infektionsrate im Kreis Vechta bei etwa 41 liegt und damit die Zahl 50 pro 100.000 Einwohner noch nicht erreicht sei, will die Verwaltung das Leben im Landkreis zunächst nicht weiter beschränken. Sollten aber weitere Fälle hinzukommen, schloss Winkel lokale Maßnahmen bis hin zu Ausgangssperren nicht aus.
Die Regierungskrise in Thüringen, die bis nach Berlin reichte, das Wetteifern um den Posten an der CDU-Spitze und natürlich auch die Corona-Pandemie mit all ihren Folgen für die Wirtschaft und das Zusammenleben. All das hat die Politik seit dem Jahresbeginn mächtig auf Trab gehalten. Die Deutsche Presseagentur hat vor diesem Hintergrund einmal nachgefragt, wie sich das auf die Mitgliederzahlen der Parteien ausgewirkt hat. Ein Jahr vor der Bundestagswahl, so das Fazit, verlieren die großen Parteien weiter an der Basis. Effi Seibert aus dem Hauptstadtstudio fasst zusammen.
Diesmal geht es nicht um die Frage, wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Wahlen wären. Diesmal geht es um dauerhafte Unterstützung innerhalb der jeweiligen Parteien. Wie viele Mitglieder haben Sie? Wer hat Mitglieder gewonnen? Wer verloren? Gute Umfrageergebnisse garantieren keine guten Mitgliederzahlen. Die CDU, die ja gerade im Umfragehoch schwelgt, schrumpft. Im letzten halben Jahr hat die Regierungspartei 5.000 Mitglieder verloren, bleibt auf dem zweiten Platz zweitgrößte Partei. Koalitionspartner SPD schrumpft auch, allerdings hat der Mitgliederschwund etwas nachgelassen. Die Sozialdemokraten bleiben die Partei mit den meisten Mitgliedern. Fast 412.000 Menschen gehören der Partei an. Die Grünen freuen sich über stetig wachsende Zahlen. Auch wenn sie in den Umfragen in der Corona-Krise verloren haben, werden sie größer. Sie haben erstmals die Marke von 100.000 Mitgliedern gerissen. Parteichef Robert Habeck führt das darauf zurück, dass die Partei geschlossen auftrete und sich nicht zu viel mit sich selbst beschäftige. Bei der AfD macht sich der Richtungsstreit bemerkbar. Es gibt viele Aus-, aber auch viele neue Eintritte. Prozentual schrumpfte die Partei aber wie keine andere. Leicht zulegen konnte die Linke. Die FDP hat keine aktuellen Daten über Mitgliederzahlen herausgegeben.
Einen Tag nach dem Großbrand in der Kathedrale von Nantes in Westfrankreich versuchen Experten, einen Überblick über die Schäden zu bekommen. Das Gewölbe, das sich in 38 Metern Höhe über die Kirche spannt und zu den höchsten in Frankreich gehört, das scheint wohl nicht beschädigt worden zu sein. Aber verschiedene Kunstgegenstände, wertvolle Fenster oder auch eine der beiden Orgeln sind zerstört worden. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus und im Moment konzentrieren sie sich auf einen Mitarbeiter des Bistums. Martin Bohne berichtet aus Paris.
Nach dem gestrigen Großbrand in der Kathedrale von Nantes hat die Polizei einen Mann in Gewahrsam genommen. Es handelt sich um einen Freiwilligen, der in der Diözese arbeitet und der am Abend vor dem Brand für die Schließung der Kirche verantwortlich war. Nach Angaben des zuständigen Staatsanwalts wollen die Ermittler, Zitat, bestimmte Aspekte seines Tagesablaufs klären. Es gibt da offensichtlich Unstimmigkeiten in den Aussagen des Mannes. Allerdings sei es verfrüht und voreilig, seine Tatbeteiligung anzunehmen. Die Strafverfolgungsbehörde geht von einer absichtlichen Brandstiftung aus, weil das Feuer an drei weit voneinander entfernten Stellen im Inneren der Kirche ausgebrochen war. Spezialisten zur Aufklärung von Brandursachen sind in Nantes eingetroffen. Sie wollen im Laufe des Tages ihre Untersuchungen aufnehmen. Die Feuerwehr muss noch grünes Licht geben. Einsatzkräfte sind immer noch dabei, die Kirche im Inneren zu sichern. Das Feuer hat schwere Schäden in der Kathedrale angerichtet. Die große Orgel ist vollständig zerstört, Teile des Chorgestühls sind beschädigt und das große Glasfenster an der Hauptfassade ging zu Bruch. Die Kathedrale von Nantes, Saint-Pierre et Saint-Paul, gehört zu den bedeutendsten Werken der französischen Spätgotik. Gestern Nachmittag waren Premierminister Castex sowie der Innenminister und die Kulturministerin in die nordwestfranzösische Stadt gekommen. Sie haben die Hilfe des Staates bei der Wiederherstellung der Kirche versprochen.
Auch wenn es für viele Menschen gerade in die Sonne und in die Ferien geht, 2020 ist eben kein Jahr wie jedes andere, auch der Urlaub nicht. Wegen der Corona-Pandemie gibt es beim Reisen viel zu beachten. Und damit sind nicht nur die Abstandsregeln oder das Tragen von Masken gemeint. Griechenland zum Beispiel verlangt quasi eine schriftliche Anmeldung, bevor man sich auf den Weg macht. Wer das Formular im Netz nicht ausfüllt, der riskiert ein Bußgeld. Aber ausfüllen allein reicht eben nicht, wie Thomas Bohrmann aus Athen berichtet.
Das war eine böse Überraschung für die junge Griechin, die in Berlin lebt. Sie hatte zum Schnäppchenpreis ein Flugticket von Berlin nach Heraklion auf der Insel Kreta ergattert, hatte sogar noch daran gedacht, auf der Internetseite der griechischen Zivilschutzbehörde das Formular mit den Corona-Fragen auszufüllen. Und trotzdem, nach der Landung auf Kreta verlangten die griechischen Grenzbeamten 500 Euro Strafe, denn sie hatte das Formular zu spät ausgefüllt. Dem griechischen Fernsehen sagte die junge Frau:
Ich habe mir ein Last-Minute-Ticket gekauft. Die Fluglinie hat mir aber nichts davon gesagt, dass man nach den neuen Regeln der griechischen Regierung so kurzfristig gar nicht fliegen darf. Ich habe das Formular ausgefüllt, aber es waren keine 24 Stunden vorm Abflug. Und so habe ich auch diesen QR-Code nicht bekommen.
Das ist nämlich die Krux. Es reicht nicht, nur das Formular auszufüllen. Man muss auch die Antwortmail der griechischen Zivilschutzbehörde dabei haben. In der Mail der Behörde ist ein QR-Code enthalten mit Informationen, ob man bei der Einreise noch zum Corona-Test muss oder nicht. Nun, drastische Geldstrafen wie vergangene Woche soll es künftig nicht mehr geben. Stattdessen sollen alle Fluglinien schon beim Check-in kontrollieren, ob die Passagiere die Mail mit dem QR-Code dabei haben. Wer sie nicht hat, darf gar nicht erst mitfliegen. Klingt hart, aber der griechische Regierungssprecher Stelios Petsas sagte am Wochenende, die Zahl der Corona-Fälle sei in den vergangenen Wochen leicht gestiegen, deshalb müssten die Kontrollen sein. Die griechische Zivilschutzbehörde stellt allerdings die Nerven der Griechenlandreisenden auf eine harte Probe. Sie verschickt den QR-Code erst um kurz nach Mitternacht am Tag des Abflugs. Wer also früh morgens einen Flug nach Griechenland gebucht hat, der geht am Abend vorher mit der Angst ins Bett, dass irgendetwas mit der Mail und dem QR-Code nicht klappen könnte. Wie sich das anfühlt, hat ein Leser der Griechenland-Zeitung wunderbar beschrieben. Die deutschsprachige Griechenland-Zeitung erscheint einmal die Woche in Athen. Ein Leser aus Berlin schreibt über den Abend vor seinem Abflug mit der Frühmaschine nach Athen:
Wecker auf 3:30 gestellt, Taxi für 3:30 bestellt, schlafen kaum möglich in dieser Anspannung, um 9:30 abends dann aufs Laken geworfen, hin und her gewälzt, kurz vor 1 aufgestanden, den Computer erneut ermattet geöffnet und, was, wie? Was sehen meine entzündeten Augen? Den sehnsüchtig erwarteten Code.
Na also, mit dem Code klappt die Einreise problemlos. Und von all dem Stress kann man sich dann beim Urlaub in Griechenland wunderbar erholen. Das Wetter ist gut wie immer, die Leute sind nett wie immer und die Strände sind herrlich leer wie selten, weil in Corona-Zeiten eben doch nur wenige das Abenteuer Urlaubsreise wagen.
Und jetzt noch der Sport im Echo des Tages mit Moritz Kühn.
Und wir schauen zunächst zur Formel 1. Da stand heute das dritte Saisonrennen auf dem Programm. Und mal wieder dominierte Mercedes. Am Ende gewann Weltmeister Lewis Hamilton. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel wurde Sechster. Volker Hirt fasst den großen Preis von Ungarn zusammen.
Alle warteten auf den Regen, aber der fiel nur kurz vor dem Start. Eine nasse Piste, viele Reifenwechsel, schlaue Taktik. Es wäre die einzige Chance gewesen, Mercedes in Schach zu halten. So aber blieb es trocken und Lewis Hamilton fuhr einen ungefährdeten Sieg nach Hause. Zweiter Max Verstappen. Dritter Valtteri Bottas. Sebastian Vettel wurde in einem diesmal fast fehlerfreien Rennen Sechster. Sein Ferrari-Teamkollege Leclerc kam als Elfter ins Ziel.
Nach 3 Saisonrennen hintereinander dürfen die Formel-1-Piloten erstmal ein bisschen ausruhen. Am kommenden Wochenende ist frei, dann geht's weiter mit einem Rennen in Silverstone. Dürfen in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga wieder Fans in die Stadien? Eine Frage, die viele beschäftigt. Heute gab es positive Signale aus Berlin. Stefan Genz mit den Einzelheiten.
Kanzleramtschef Helge Braun von der CDU hält eine Rückkehr der Fans für denkbar. Mit Abstand und Hygienekonzept können Sportveranstaltungen mit Zuschauern durchgeführt werden, sagte er der Bild am Sonntag. Zu großes Gedränge müsse aber noch vermieden werden. Die Stadien wären also nicht ausverkauft. Uli Hoeneß mahnt aber zur Vorsicht. Der Ehrenpräsident des FC Bayern München sagte, das oberste Gebot ist die Gesundheit. Wir dürfen kein Risiko eingehen. Mitte September soll die neue Saison der Bundesliga und zweiten Liga beginnen. Der Ligaverband DFL hat am Mittwoch einen Leitfaden an seine 36 Vereine verschickt. Darin geht es unter anderem darum, wie viele Zuschauer in den jeweiligen Stadien denkbar wären. Vorgesehen ist, dass es keine einheitliche Regel für alle gibt. Die Vereine müssten ihre Konzepte mit den jeweiligen Behörden vor Ort abstimmen.
Dürfen Fans zur neuen Saison wieder in die Fußballstadien, ja oder nein? Mal sehen, wie es in dieser Thematik weitergeht. In genau 5 Tagen hätte Olympia in Tokio beginnen sollen, aber wegen der Corona-Pandemie sind die Sommerspiele bekanntlich ins kommende Jahr verschoben worden. Unklar ist, ob es dann klappt mit der Austragung. Bei den Teilnehmenden ist die Skepsis auf jeden Fall groß. Das zeigt eine nicht repräsentative Umfrage, die heute in der ZDF-Sportreportage vorgestellt wurde. Da schätzt jede bzw. jeder Zweite das Risiko für eine Absage als hoch oder sehr hoch ein. Die Olympischen Sommerspiele sollen am 23. Juli 2021 starten.
Und das war das Echo des Tages an diesem Sonntag. Einen schönen Abend noch wünscht Michael Latz.
NDR Info.